Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezialschlagzeilen der Weltwirtschaft. Mein Name ist Roman Zeller und heute bei uns, wie immer in dieser Sendung, ist Leonard, von uns genannt Leni Fischer. Liebe Leni, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast. Was ist für dich die Schlagzeile der Weltwirtschaft von dieser Woche? Worüber reden wir zuerst?
Es gibt so viele Schlagzeilen. Für mich einfach so langfristig bedeutsam war die Frage, die in verschiedenen Zeitungen in unterschiedlicher Form aufgeworfen wurde. Warum hat sich die große Hoffnung, dass vor einem Jahr, dass der Profiteur, der, nennen wir sie mal in Anführungsstrichen, besonderen Verhaltensweisen des amerikanischen Präsidenten Europa sein wird, der Aktienmarkt, die Anleihemärkte, das Geld hierhin fließen wird, raus aus den USA, hin zu uns. Nichts davon ist eingetreten. Die amerikanischen Aktienmärkte haben deutlich die europäischen geschlagen. Die amerikanischen langfristigen Zinsen sind eher gefallen. Die europäischen eher relativ deutlich gestiegen. Also nichts ist von dem eingetreten, was von der Leyen und alle, die EZB, alle erwartet haben. Und da gibt es ein paar gute Artikel natürlich zu der Frage, wie groß ist eigentlich inzwischen die wirtschaftliche Abhängigkeit Europas von Amerika? Sind wir nicht bereits eine wirtschaftliche Kolonie? Ich habe schon immer die These vertreten, dass wir digital kolonialisiert sind. Aber hier geht es eigentlich sozusagen um die drei Gebiete. Natürlich einmal das digitale Thema, wo wir auch immer größere Handelsbilanzdefizite mit Amerika haben, weil wir bezahlen für die Speicherung unserer Daten, die dann KI-Modelle analysieren in amerikanischen Data Centers. Wir bezahlen dieses faktische Monopolprivileg an die großen Oligopolprivileg an die großen amerikanischen Social Media Plattformen und so weiter und so fort. Das zweite ist aber auch unser Zahlungsverkehr. Also wir Europäer bezahlen andere Europäer mit amerikanischen Plattformen wie Visa und Mastercard. Wir hatten selber mal eine, die haben wir dann verkauft. Dann die Energie. Wir hatten in hohem Maße eine gewisse Abhängigkeit von Russland, gerade beim Gas. Die haben wir jetzt komplett gestrichen. Jetzt sind wir eigentlich in hohem Maße neben dem Mittleren Osten, aber ganz kritisch, was flüssiges Gas betrifft, von Amerika abhängig. Also wir haben im Grunde genommen auf fast allen Gebieten nicht viel auf die Reihe gekriegt und uns in eine große ökonomische Abhängigkeit von Amerika begeben, wo man auch dann wirklich die Frage stellen muss, wie hat jemand eigentlich vor einem Jahr gedacht, dass dann alle ihr Geld nach Europa bringen, wenn es ja eigentlich von Amerika abhängig ist. Und die Kernthese, warum das so ist, ganz einfach auf den Punkt gebracht. Europa hat durch Überregulierung, durch Ängstlichkeit, durch die Verhinderung von Veränderung dafür gesorgt, dass es immer weiter zurückfällt. Ein kleines Beispiel für mich ist der von den Deutschen vermeintlich als heroischer Abwehrkampf gefeierte Verteidigung der Commerzbank um ihre Unabhängigkeit von einer anderen europäischen Bank, wo wir doch alle so begeisterte Europäer sind, endet dann die europäische Begeisterung auch der Deutschen, sobald es darum geht, dass eine italienische Bank die Unverschämtheit besetzen könnte, eine deutsche Großbank zu kaufen. Wir Europäer haben den unseren Finanz- und Kapitalmarkt nicht konsolidiert, die Amerikaner haben es. Wir lassen einfach alles so irgendwie, wie es ist, und wir haben immer ein gutes Argument dafür. Wir müssen das beschützen oder das könnte dann schiefgehen. Aber all diese Argumente, ob in den Finanzmärkten, ob in der Technologie, ob in der Regulierung, ob im Energiemarkt, all diese Argumente bringen uns in eine Sackgasse. Und man muss wirklich sagen, es wird Zeit, dass es wird Zeit, dass es wirklich einen Bruch mit dieser schlechten Politik der letzten 20 Jahre gibt, auf nationaler und auf europäischer Ebene.
Du sprichst von einer Sackgasse, in der man sich da herein manövriert hat, in eine Sackgasse der Abhängigkeit. Kommt man noch raus? Wenn ja, wie? Oder siehst du das als unumstößlich, unumgänglich? Man hat sich da völlig verirrt.
Naja, also, wie Luther sagte, und wenn ich glaube, morgen geht die Welt unter, würde ich heute noch ein Bäumlein pflanzen. Also es ist noch längst nicht so, dass Europa keine Chance hat. Im Gegenteil, es hat ja auch viele Stärken. Und es ist ja wir leben ja auch nicht gerade ungern in dieser Region der Welt. Sie hat also viele Vorteile. Auch noch infrastruktureller Art. Es muss einfach aufhören mit dieser Lamentiererei, diesem ganzen Europa. So, oh, wir brauchen mehr Europa. Ja, wir hatten jetzt schon die letzten 20 Jahre immer mehr Europa. Wir brauchen hauptsächlich mehr Freiheit, mehr Deregulierung, mehr Wettbewerb, mehr Mut zur Veränderung und nicht mehr Zentraleuropa aus Brüssel herausgesteuert. Es muss ein paar radikale Schritte geben. Ja, ich glaube, es ist Zeit, auch wenn man das gerade als Deutscher sozusagen nur mit angezogener Handbremse wagt zu sagen, es ist Zeit für radikaleren Politikwechsel als der, den man uns anbietet. Es war eine größte Dummheit, die Kernenergie aufzugeben in Deutschland. All das kann man ja wieder... Ich meine, man kann ja alles wieder nach vorne bringen, aber es muss wirklich irgendwas passieren. Das bringt uns natürlich nach Deutschland, wo das große Problem darin besteht, dass der Bundeskanzler mir dadurch auffällt, dass er jede Woche zu irgendeinem Thema einen Spruch klopft, der dann in einer Woche später wieder eingesammelt wird. Auch seine Aussage zur Iran-Politik Trumps. Naja, ich würde sie mal als im besten Falle deplatziert betrachten. Er könnte ja bei König Charles in die diplomatische Ausbildung gehen, denn dessen Rede in Amerika und auch sein Verhalten, auch sein Humor, das war schon groß, das war eine große Leistung, das muss man ihm lassen. Er hat die amerikanische Regierung kritisiert, ohne dass sie das so richtig mitgekriegt hat. Also wirklich ganz, muss man wirklich gute Noten für geben, fast wie für das Fußballspiel gestern. Aber ansonsten bewegt sich ja nicht viel in Deutschland und das ist so ein bisschen... Auch, ich sag mal, es fehlt im Moment der Mut zur Radikalität. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn man eine Brandmauer gebaut hat. Das Problem der Brandmauer für Merz ist nur, dass es nicht von außen brennt, sodass die Brandmauer mich von dem Brand von draußen schützt. Nein, es brennt von innen, sodass die Brandmauer in Wirklichkeit mich selber in den Flammen gefangen hält. Es ist einfach eine Tragödie, dem zuzuschauen. Also das kann man nicht mehr anders sagen. Ich glaube auch, dass diese Dinge, wenn da nichts was passiert, wird es halt vom Wähler entschieden werden müssen. Also du kannst nicht einfach daneben stehen und zuschauen, dass die ganz große Erkenntnis der Politik die Einführung einer Zuckersteuer ist, ja, um das Gesundheitswesen zu retten. Man kann jetzt dazu stehen, wie man will. Die CDU hat das übrigens im Februar noch auf ihrem Bundesparteitag abgelehnt. Und jetzt werden Merz und Söder es einführen. Die CDU hat im Wahlkampf gesagt, keine Steuererhöhung. Jetzt wird es eine Reichensteuer geben oder wie auch immer man das Ding nennt. Also langsam wird's peinlich.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo. Eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Kanzler Merz ist nun seit einem Jahr, seit ein bisschen mehr als einem Jahr im Amt. Wie lautet da deine Zwischenbilanz? Was hat Friedrich Merz in diesem Jahr gut gemacht und was hat er weniger gut gemacht?
Er hat eigentlich überhaupt nichts gut gemacht. Er hat aber, das muss man ihm auch lassen, auch nichts wirklich falsch gemacht. Man möchte fast sagen, Merkel hat immer so freundliche Reden gehalten, wo keiner verstanden hat, was sie eigentlich sagen wollte und hat dann brutale Entscheidungen getroffen, wie die Abschaffung der Kernenergie über Nacht, eine Energiewende, die kolossal gescheitert ist und so weiter und so fort. Merz macht nichts falsch. Er macht aber auch nichts richtig. Und das liegt nun daran, dass er in dieser Koalition gefangen ist, aus der er ja nun wirklich absolut nicht heraus will. Und so wird er einfach sich weiter vor sich hin quälen. Also ich glaube, man tut dem Mann Unrecht. Ich glaube, dass er selber kein Erkenntnisdefizit hat. Er hat ein Umsetzungsdefizit. Aber das Umsetzungsdefizit ist das Ergebnis seiner eigenen Brandmauer. Also ich möchte ihm fast raten, dann hab wenigstens den Mut, diese SPD, Leute, die ja seit faktisch 1998 mit 4 Jahren Unterbrechung das Land regieren, ohne großen Erfolg, möchte man sagen, dass er die einfach rauswirft und als Minderheitsregierung weitermacht. Warum nicht mal was Neues wagen? Es ist wirklich Zeit, etwas zu wagen, ewig dieses immer selber, immer dieselben Argumente, immer dieselben Sprüche, immer dieselben Ausreden. Und dann dieser Blick, oh, ich bin doch gar nicht schuld, ich kann doch nicht anders, es ist doch nur die böse andere Partei. Ja, dann Entschuldigung, dann werf sie raus aus deiner Regierung. Er ist als Kanzler gewählt für 4 Jahre. Er könnte nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum ausgetauscht werden. Also er kann auch mit einer Minderheitsregierung weitermachen. Sucht sich wechselnde Mehrheiten im Parlament. Warum eigentlich nicht? Ich dachte, das ist, was unsere Verfassung so vorgesehen hat in Deutschland. Dieser fehlende Mut, ob in Deutschland, in der EU, überall, Mut, andere Wege einzuschlagen, fängt an, die etablierten Parteien in ihrer Substanz zu gefährden. Nicht nur in Deutschland. Es gab tolle Artikel darüber, wie die älteste demokratische Partei Europas, die Tory-Partei, die Konservativen in England, langsam aber sicher verschwinden und Gefahr laufen, bei der nächsten landesweiten Wahl zum Non-Valeur zu werden.
Hat Merz aus einer ökonomischen Perspektive, die du uns liefern kannst, hat er genug Wirtschaftskompetenz, um Deutschland wieder auf Kurs zu bringen, diesen Wirtschaftsmotor Europas, oder mangelt es da an Wirtschaftskompetenz?
Ach, zunächst mal, ich finde die Diskussion, ob Merz Wirtschaftskompetenz hat oder nicht, überflüssig. Der Bundeskanzler ist nicht der erste Facharbeiter der Republik, der also nach dem Motto die tolle Wirtschaftskompetenz, die tolle Kompetenz in der Gesundheitspolitik, in der Sozialpolitik, was in der Verteidigungspolitik, in der Geo-Weltpolitik, im Ausland. Er ist nicht der erste Fachmann der Republik, er ist die erste Führungskraft der Republik. Darum ist die Frage, wie viel Wirtschaftskompetenz, die er um sich versammeln kann, ohne Problem. Alles, was er wissen will oder muss, kann er sich sicher besorgen, wenn er wollte. Nein, es ist Führungsstärke. Und da, meiner Meinung nach, liegt gerade seine große Schwäche. Weil er Angst hat zu führen. Und führen in dieser Situation heißt, seinen Koalitionspartner rauszuwerfen. Sorry, mir fällt nichts Besseres ein. Ich wüsste nicht, was er sonst machen soll. So wird das Gewurschtel weitergehen. Und ich glaube, wir brauchen wirklich mal Mut für einen gewissen Bruch. Immer dieses Zuschauen. Die Marktanteile der amerikanischen Unternehmen werden immer größer. Der Elon Musk baut jetzt daran aus, mal sehen, was aus der verrückten Idee wieder wird. Aber er arbeitet daran aus X, vormals Twitter, die Finanzplattform mit Nummer 1 der Welt zu machen, indem er den Zahlungsverkehr von den Banken auf seine Finanzplattform bringen will. Also da passieren riesige Dinge in Amerika und wir sitzen da und kommen nicht weiter.
Ist das der größte Scoop aktuell, was Elon Musk da treibt? Was begeistert dich, was fasziniert dich aktuell am meisten aus Wirtschaftssicht?
Also was mich am meisten fasziniert, und das bringt uns zu meinem letzten Punkt sogar, ist dieser ungeheure Mut der amerikanischen Gesellschaft, der amerikanischen Wirtschaft und dieser amerikanischen Unternehmer bei allen Schwächen und allen Verrücktheiten in dieser Gemengelage mit Donald Trump und auch allen persönlichen Verrücktheiten, so viel Neues zu wagen. Bei allen Risiken, die sich da abzeichnen. Schauen wir einfach nur mal eine Sache an, die ich faszinierend finde. Das Zentrum der weltweiten KI-Branche ist the Greater San Francisco Area, die Greater Bay Area. Wenn man überhaupt eine Art Hauptstadt dieser digitalen und KI-Revolution benennen kann. Aber wenn du dort dir die Ökonomie anschaust, ist San Francisco keine boomende Stadt. Nicht so wie früher Detroit, als die Automobilindustrie in Amerika die Welt beherrschte. Da war Detroit eine boomende Stadt. Heute ist die KI, keine andere Technologie hat jemals in so kurzer Zeit so viel Vermögen kreiert wie künstliche Intelligenz. Elon Musk möchte für 1,5 bis 1,7 Billionen seine Firma an die Börse bringen. OpenAI wird zwischen 500 und einer Billion bewertet, genauso Anthropic. Also, und dann gibt es noch zig andere. Das sind Werte. Ich meine, der ganze DAX passt da nicht rein mit Firmen, die seit 100, 200 Jahren arbeiten. Also da wird unheimlicher Wert geschaffen, aber dieser Wert kommt anscheinend nicht in der Breite der Bevölkerung an. Eine ganz simple Zahl auch dazu. Amerikas Aktienmärkte haben neue Höchststände erreicht mit einer Bewertung, die beim 2,3-fachen des Bruttosozialproduktes liegt. Zur selben Zeit sinkt seit einem halben Jahr das Verbrauchervertrauen auf immer niedrigere Stände. Statistisch hat es solch eine Entkopplung des Aktienmarktes vom Verbrauchervertrauen in Amerika überhaupt noch nie gegeben. Nun ist diese Aktienhosse ja auch nicht völlig ohne Grund. Die Unternehmensgewinne steigen dramatisch. Aber was ist in einer Welt, in der KI gigantische Produktivitätsgewinne verspricht, die Unternehmensgewinne immer weiter steigen, aber der normale Bürger nicht genug davon abkriegt? Das ist die Achillesferse Amerikas. Wenn die Achillesferse Europas ist, wir trauen uns nicht zu und erstarren uns in unserem sozial-egalitären Glücksumfeld, in dem wir lange Jahre gelebt haben, so ist die Achillesferse Amerikas. Sie riskieren vielleicht einen Tick zu viel und zu wenig wird darauf geschaut, ob von dem, was da passiert, auch genügend ankommt. Das ist ja das Dilemma Donald Trumps. Der sagt immer, wieso liebt man mich nicht? Neue Höchstkurse beim Aktienmarkt, ja wunderschön, aber der Durchschnittswähler Donald, der bezahlt höhere Preise an der Tanksäule und hat nicht so viel Aktien, als dass ihm was bringen wird. Und das wird die große Frage Amerikas. Aber dieser Mut, diese Bereitschaft, in diese Unsicherheit zu gehen, diese Risiken einzugehen, zu glauben, dass dann doch schon auch was Gutes daraus kommen wird, finde ich bewundernswert, wenn man in dieser Sklerose Europas hockt, wo irgendwie es für jede gute Idee drei dumme Argumente gibt, sie irgendwie zu behindern. Meistens bürokratische Argumente.
Warum ist das eigentlich so? Warum kommt dieses Geld, das da erwirtschaftet wird, diese horrenden, explosionsartigen Gewinne, warum kommen die beim Bürger nicht an? Und vielleicht Folgefrage, was müsste geschehen, was könnte man tun, damit es eben ankommt?
Naja. Also jetzt bin ich, du hast gerade was von Experte gesprochen, jetzt bin ich nicht auf all diesen Gebieten Experte. Sagen wir mal Folgendes. Zunächst einmal das erste Problem ist, die Anzahl der Menschen, die in diesen Konzernen, die heute unser Leben dominieren und die höchsten Börsenbewertungen haben, so diese großen Metas und Tech-Konzerne, die beschäftigen echt relativ wenig Menschen. Ein General Motors hat damals die Stadt Detroit mit Chrysler zusammen und Ford geprägt. Er hat also irgendwie jeder Dritte hat da bei einem gearbeitet und wenn nicht bei denen, dann bei Zulieferern. Wenn also Deutschland diesen Niedergang seiner Automobilindustrie und damit seiner Zulieferer gerade erleidet, hat Amerika, es sind relativ wenig Menschen, die diesen Firmen diesen ganzen Wohlstand kreieren im Grunde genommen. Und damit ist er natürlich auch extrem ungleich verteilt. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, es ist so eine Lieblingsthese von mir. Unser Steuersystem, unser Sozialsystem sind alle gefangen in den Industrialisierung des 20. Jahrhunderts. Das heißt, sie sind gekoppelt an den Menschen, der arbeitet. Also der Mensch, der arbeitet, muss hohe Steuern zahlen, hohe Sozialabgaben zahlen, ist in Deutschland besonders extrem und so weiter und so fort. Der Roboter, der jetzt zunehmend diesen arbeitenden Menschen ersetzt, zahlt der Steuern auf fiktives Einkommen, das er ja gar nicht bezahlt bekommt. Wir müssen viel radikaler denken. Und zwar sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Weg von diesen alten Schablonen, in denen die Diskussion seit ich denken kann. Also in meinem, aufgrund meines Alters schon seit geraumer Zeit kann man sagen, nicht besonders klug denken, aber denken zumindestens. Erzählen die sich alle immer dieselben Sprüche. Die Diskussion zwischen links und rechts ist immer noch dieselbe in Deutschland wie vor 40 Jahren. Das treibt einen ja in den Wahnsinn. In Wirklichkeit muss man natürlich Arbeit entlasten, steuerlich die Sozialabgaben. Man muss Unternehmen potenziell mehr belasten, also das Kapital. Das geht ja gar nicht anders. Sonst bestrafst du ja denjenigen, der arbeitet. Und ich bin nun wirklich kein Sozialist. Aber eine Welt, in der immer weniger Leute immer mehr Wert schöpfen, braucht ein anderes Steuer- und Sozialumverteilungssystem als eine Welt der Industrie, der industriellen Revolution. Ich habe die Antworten nicht. Ich weiß auch nicht, was die richtige Austarierung zwischen verschiedenen Interessen ist. Das muss auch nicht der Einzelne wissen. Ich glaube auch gar nicht, dass es darum geht. Ich glaube, dass es darum geht, dass wir einfach akzeptieren, dass wir die gewohnten Diskussionsstränge, die gewohnten Wissensdinge, die wir haben, weil sie alle aus dem 20. Jahrhundert kommen, wegwerfen müssen. Weil es kann nicht sein, dass in 4 Jahren Unternehmen entstehen, die mehr wert sind als alle großen Unternehmen, die in Deutschland seit über 100 Jahren operieren. Und wir glauben, ansonsten könnten wir so weitermachen wie bisher. Das macht doch keinen Sinn, oh Mann, oder? Und ohne, dass ich im Detail die Antwort habe, so ist doch einleuchtend. Du musst anfangen, Gewohntes in Frage zu stellen. Und da tun wir Europäer uns noch viel schwerer als die Amerikaner. Wir wollen an den gewohnten Institutionen, an den gewohnten, wir reden immer von Reform. Das ist nicht mehr reformierbar. Und das deutsche Sozialsystem ist nicht mehr reformierbar. Du musst es komplett neu gestalten. Geht gar nicht darum, dass du Umverteilung hast. Es geht darum, wie du, nach welchen Regeln du überhaupt die Umverteilung machst. Also, wie sagt man im Englischen, I got carried away. Das war ja gar nicht deine Frage. Und endlos ausgeholt. Nein, ich glaube, dass wir wirklich, ja, wir müssen mehr riskieren in Europa. Das ist mal meine Kernthese, weil ich bin es langsam leid, jeden Tag immer nur zu lesen, dass unsere Politiker darüber jammern, dass die Chinesen dieses machen, die übrigens eine sehr clevere Politik treiben. Wir sollten nächste Woche nochmal über China sprechen. Dass die Amerikaner und der böse Donald dies und jenes macht, aber wir kriegen selber kaum was auf die Reihe. Das ist irgendwann doch nervig.
Aber das ist auf jeden Fall das Stichwort, um nächste Woche weiterzumachen, weiter nach den Antworten und Wahrheiten zu suchen, nicht zu haben. Liebe Leni, ganz herzlichen Dank. Ihnen danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen selbstverständlich schon jetzt auf die Ausgabe der Schlagzeilen von der Weltwirtschaft von nächster Woche. Vielen herzlichen Dank.
Danke sehr.